Der Name Leakey ist in Paläoanthropologenkreisen legendär. Begründet hat diesen Ruf Louis Leakey. Louis Leakey hat Ostafrika auf die Landkarte der Paläoanthropologen gesetzt, indem er die Olduvai-Schlucht in Tansania für die Wissenschaft erschlossen hat. Er fand dort Steinwerkzeuge und seine Frau Mary Leakey entdeckte dann einen Schädel von einem Vormenschen, den sie für den Benutzer dieser Steinwerkzeuge hielten, erzählt Meave Leakey von ihren Schwiegereltern.
And Louis was the, you know, he was the flamboyant character who...
Louis war der mitreißende Charakter, der andere Leute organisieren und inspirieren konnte. So schuf er zahlreiche Projekte mit seiner Leidenschaft und den Geldsammelaktivitäten. Solche Menschen sind unglaublich wichtig. Mary auf der anderen Seite war eine sehr gute Wissenschaftlerin. Sie war penibel in ihrer Arbeit. Und sie machte es sich nie so leicht wie Louis. Man erzählt sich, dass wenn Louis seine neuesten Theorien verkündete, Mary zu sagen pflegte, Louis, dafür hast du keine Beweise.
Louis, you have no proof of that.
Mary hat Zinjanthropus entdeckt. Und nachdem Louis gestorben war, schuf sie sich ihre eigene Karriere und machte noch viele wichtige Entdeckungen. Aber weil Louis so mitreißend war, ist er derjenige, an den sich die Leute erinnern.
Zinjanthropus war der entscheidende Fund, der die Aufmerksamkeit der Paläoanthropologen auf Ostafrika richtete. 1959 hatte Mary Leakey den Schädel entdeckt, der so massiv ist, dass Paläoanthropologen scherzhaft von einem Nussknackergebiss reden. 1964 gelang dann Louis Leakey der Fund von Homo habilis, des Urmenschen, der in Wirklichkeit die Steinwerkzeuge hergestellt hatte. Urmenschen und Vormenschen, so stellte sich heraus, hatten vor knapp 2 Millionen Jahren in der Olduvai-Schlucht einträchtig zusammengelebt. Der Sohn von Louis und Mary Leakey ist Richard Leakey. Und man kann nur allzu gut verstehen, dass Richard anfangs mit der Suche nach Fossilien nichts zu tun haben wollte. Aber er konnte dem berühmten Familiennamen nicht entgehen und beteiligte sich schließlich an einer Expedition ins südäthiopische Omo-Tal. 1967 war er dorthin mit dem Flugzeug unterwegs. Die Route führte den Turkana-See entlang. Dieser Flug ist in die Geschichte der Paläoanthropologie eingegangen, weil Richard Leakey aus dem Fenster schaute und erkannte, die Landschaft unter ihm müsse überaus fossilträchtig sein.
Eines Tages, als Richard nach Norden in den Omo flog, flog das Flugzeug das Ostufer des Sees entlang, statt am Westufer. Er schaute aus dem Fenster und sah all die Ablagerungen. Richard ist sehr auf Eigenständigkeit bedacht. Er mag es nicht, bei den Expeditionen von anderen Leuten mitzumachen und er arbeitet auch lieber im eigenen Land. Deshalb fragte er im nächsten Jahr die National Geographic Society, ob sie eine Reise in diese Gegend unterstützen könnten, nur um einen Eindruck zu gewinnen. Und so hat's angefangen. In diesem ersten Jahr fanden sie die Fossilien von 3 Hominiden. Es war einfach klar, dass das der Ort war, wo man arbeiten musste.
In den folgenden 30 Jahren hat Richard Leakey mit seinem Team am Ostufer des Turkana-Sees mehr als 200 Fossilien ausgegraben. Das berühmteste davon ist Turkana Boy, ein nahezu vollständiges Skelett eines 1,6 Millionen Jahre alten Homo erectus. Meave Epps, die spätere Meave Leakey, stieß 1969 zu den Leakeys. Eigentlich hatte sie über Menschenaffen forschen wollen, aber auch sie fand sich in der glühend heißen Halbwüste am Turkana-See wieder, wo sie auf Knien über den Boden rutschte und nach den Fossilien von Vormenschen suchte. Für ihre Suche wählte sie eine Stelle an der Südspitze des Sees, die bereits in den 60er Jahren von US-amerikanischen Wissenschaftlern untersucht worden war. Die hatten nur Fragmente eines einzigen Oberschenkelknochens gefunden und waren damals enttäuscht weitergezogen.
Wir haben mehr als 30 Funde gemacht, indem wir einfach sehr langsam und sehr sorgfältig gearbeitet haben an einer Stelle, wo andere Leute gesagt haben, dass da nichts sei. Unsere Arbeit zeigt, wie wichtig es ist, langsam und sorgfältig zu arbeiten. Man braucht wirklich Geduld. Die Methode, Fossilien zu finden, hat sich kein bisschen geändert. Man geht einfach nur langsam und sorgfältig oder man kriecht sogar auf Händen und Knien. So findet man Fossilien. Anders geht's nicht. Und es geht auch nicht schneller.
Die Funde gehörten zu Australopithecus anamensis. Das sind die ältesten Vormenschen. Australopithecus anamensis ist der Vorfahre von Australopithecus afarensis, den alle Welt unter dem Namen Lucy kennt. Würden wir heute Australopithecus anamensis begegnen, wir würden diese 1,20 Meter großen Wesen auf den ersten Blick für Schimpansen halten. Aber sie gehören zu den Vormenschen, weil sie bereits aufrecht gehen konnten. Einen wunderbaren Fund dazu hat die Schwiegermutter von Meave Leakey gemacht, Mary Leakey. Im tansanischen Laetoli fand Mary Leakey in versteinerter Vulkanasche eine Reihe von Fußabdrücken. Die Fußabdrücke waren 3,6 Millionen Jahre alt und von einer Gruppe von Australopithecus afarensis hinterlassen worden, die eindeutig aufrecht durch die Asche liefen. Diesen aufrechten Gang darf man sich nicht so zielstrebig vorstellen wie bei uns Menschen. Es war eher eine Art Watschelgang und bei Bedarf konnten die Australopithecinen auch wieder in die Bäume klettern. Da sich damals aber das Klima veränderte und die Wälder durch eine Graslandschaft ersetzt wurden, war es nützlich, aufrecht gehen zu können.
Der Unterschied zwischen dem Stammbaum der Schimpansen und dem Stammbaum des Menschen besteht darin, dass Menschen aufrecht gehen. Der aufrechte Gang hat die Hand für andere Zwecke freigemacht. Indem die Hand freigemacht wurde, konnte sie alle möglichen Dinge tun, die man nicht tun kann, wenn man keine Hände hat. Ganz zum Schluss kommt dann die Entwicklung des Gehirns. Ohne diese vorhergehenden Anpassungen hätte das Gehirn nicht größer werden können. Ich denke, deswegen sieht man keine Tiere mit großem Gehirn. Das Erstaunliche ist, dass die Menschen die einzige Art sind, die Gehirne entwickelt haben wie unsere.
Die Olduvai-Schlucht, die Fußspuren in Laetoli und der Turkana-See, das sind nur einige Fundstellen im ostafrikanischen Grabenbruch. Weil diese Landschaft so vielfältig war, hat sie auch zahlreiche Arten von Vormenschen hervorgebracht, glaubt Meave Leakey. 1999 leitete Meave Leakey eine Expedition ans Westufer des Turkana-Sees und nahm sich bewusst Sedimente vor, die 3,5 Millionen Jahre alt waren. Sie grub also nach Zeitgenossen von Australopithecus afarensis, nach Zeitgenossen von Lucy. Und was sie da fand, beförderte sie endgültig in dieselbe Liga wie die anderen Mitglieder der Leakey-Familie.
In der letzten Woche der zweiten Grabungssaison sah eine von unseren Hilfskräften den obersten Teil eines Augenbulls und ein Stück vom Oberkiefer aus der Oberfläche ragen. Bei der Ausgrabung stellte sich heraus, dass dieses Exemplar ziemlich zerdrückt war. Es ist nicht gerade das beste Exemplar, das man je gesehen hat, aber es ist genug davon da, um zu zeigen, dass es etwas anderes war. Der Unterschied besteht darin, dass Australopithecus afarensis ein eher schimpansenartiges Gesicht mit einem vorspringenden Kiefer hat. Dieser Schädel hatte ein sehr flaches Gesicht.
Kenyanthropus platyops nannte Meave Leakey ihren Fund, was so viel heißt wie der flachgesichtige Kenia-Mensch. Dass es sich um eine neue Art handeln musste, war klar. Die Kombination von einem kleinen Hirn und kleinen Backenzähnen mit einem großen, flachen Gesicht kommt bei keinen anderen Vormenschen vor.
Dann war das Problem, in welche Gattung stecken wir es? Nennen wir es Australopithecus? Nennen wir es Homo oder was? Wir hatten da ein Problem, weil es eigentlich nirgendwo richtig hineinpasste. Es hätte nahegelegen zu sagen, das ist ein Australopithecus. Schließlich haben wir zwei verschiedene wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. In der einen Arbeit haben wir es zu Australopithecus gestellt und in der anderen Arbeit in eine neue Gattung. Und der Australopithecus-Artikel wirkte nicht logisch. Er wirkte so, als ob wir den Fund dahingestellt hätten, weil uns nichts Besseres eingefallen wäre. Und dann haben wir gedacht, na gut, selbst wenn wir eine neue Gattung aufmachen und am Ende widerlegt werden, dann wird das wenigstens eine Diskussion auslösen. So schreitet Wissenschaft voran. Wir haben also eine neue Gattung geschaffen und wir sind auch wirklich überzeugt, dass es sich um eine andere Gattung handelt.
Diese Entscheidung hat den Leakeys viel Kritik eingetragen. Es handele sich um eine reine Werbemaßnahme, wurde ihnen vorgeworfen. Wer eine neue Gattung aufmacht, mit Kenyanthropus auf derselben Ebene wie unsere eigene Gattung Homo oder dem Homo-Vorgänger Australopithecus, der wirbelt zwangsläufig viel Staub auf. Nun gibt es, anders als bei der Art, kein objektives Kriterium dafür, was eine Gattung ausmacht. Bei der Definition einer Gattung geht es immer ein Stück subjektiv zu. Die Gattungsbezeichnung Kenyanthropus wird aber bis heute von der wissenschaftlichen Gemeinschaft akzeptiert, was zeigt, dass dieser Name nicht nur reine Willkür war. Die Bedeutung von Kenyanthropus platyops besteht aber in etwas anderem. Der Fund zeigt, dass es bereits vor 3,5 Millionen Jahren eine beträchtliche Vielfalt unter den Vormenschen gegeben haben muss.
It always used to be that everyone saw everything in a straight line.
Früher hat man eine gerade auf uns zulaufende Linie gesehen, vor allem weil die Leute dachten, Menschen seien so etwas Besonderes, dass sie eigentlich nicht von den Affen abstammen können. Dann haben sie akzeptiert, dass es ein affenartiges Tier war. Aber immer noch gab es nur diese eine Linie. Seitdem Louis und Mary Leakey 1959 Cynanthropus gefunden haben, hat sich das Bild dramatisch gewandelt. Heute ist es klar und allgemein akzeptiert, dass es vor 2 Millionen Jahren Vielfalt gab. Es gab mehrere Arten von Urmenschen, die vor 2 Millionen Jahren zusammenlebten. Cynanthropus platyops hat gezeigt, dass diese Vielfalt schon vor 3,5 Millionen Jahren existiert hat. Und ich glaube, je mehr Fossilien an den verschiedensten Grabungsstellen gefunden werden, desto deutlicher wird man sehen, dass diese Vielfalt die gesamte Evolution des Menschen begleitet hat.
Der Stammbaum des Menschen ist also vielmehr ein Stammbusch mit zahlreichen Zweigen. Und manche Zweige dieses Busches enden erst wenige tausend Jahre vor heute. Noch vor weniger als 30.000 Jahren lebte Homo sapiens, also die Menschenart, zu der wir gehören, mit den Neandertalern zusammen. Und noch vor 12.000 Jahren lebte auf der indonesischen Insel Flores ein Wesen namens Homo floresiensis, ein Zwergmensch, der wirkt, als wäre er aus einem Fantasy-Roman von Tolkien entsprungen. Die ganze Evolution hindurch waren unsere Vorfahren also von anderen Arten von Vor- und Urmenschen begleitet, so dass der jetzige Zustand mit nur einer einzigen Menschenart mehr als ungewöhnlich ist. Es gibt keinen Hinweis dafür, dass unsere Vorfahren den Neandertaler oder auch Homo floresiensis bewusst ausgerottet hätten. Mief Leakey stellt das Problem deswegen in einen größeren evolutionären Rahmen.
Look at elephants. In Africa now there's only one species of elephant.
Nehmen Sie Elefanten. In Afrika gibt es heute nur eine einzige Elefantenart. Wenn Sie aber in die Vergangenheit, in die Zeit schauen, zu der die Hominiden gelebt haben, gab es viele verschiedene Elefantenarten. Nehmen Sie Nashörner. Im Miozän gab es Dutzende von Nashornarten. Heute sind Nashörner auf der Verliererbahn. Bald wird es nur noch eine einzige Art geben. Die Neandertaler und Homo sapiens, das war praktisch gestern. Man könnte sagen, wir sind die letzte Art einer aussterbenden Linie. Und wir sollten aufpassen, sonst sterben wir auch noch aus. Wenn man uns in den Rahmen der Evolution stellt, da gibt es ein Muster von Ausbreitung, dem explosiven Entstehen neuer Arten und vom Aussterben, das sich wiederholt. Und die meisten sterben dabei aus. Ein oder zwei Arten überleben.
Mit ihren Funden von Australopithecus anamensis und vor allem von Cynanthropus platyops hat Mief Leakey dazu beigetragen, dass der Leakey-Familie ein legendärer Ruf unter Paläoanthropologen vorauseilt. Und inzwischen widmet sich auch die dritte Generation der Familienleidenschaft. Es ist für Kinder immer ein undankbares Geschäft, die Arbeit ihrer berühmten Eltern fortzusetzen. Aber Louise Leakey hat sich darauf eingelassen und ist inzwischen zur wichtigsten Mitarbeiterin ihrer Mutter Mief Leakey geworden. Die aber hat wohl auch ein bisschen Angst vor dem Leakey-Mythos und warnt davor, dass Paläoanthropologie in Kenia als das Privatvergnügen der Leakeys aufgefasst wird.
Wir beide wissen, dass es jetzt in Kenia darauf ankommt, so viele Kenianer wie möglich zu beteiligen. Es kommt darauf an, dass all diese Initiativen von einheimischen Afrikanern ausgehen. Ich bin eine Bürgerin von Kenia. Louis war ein kenianischer Staatsbürger. Richard ist ein kenianischer Staatsbürger. Und Louise ist jetzt schon in der dritten Generation eine Kenianerin. Aber weil sie eine weiße Hautfarbe hat, bedeutet das leider nicht dasselbe wie eine schwarze Hautfarbe. Sie kann inspirieren, so wie Louis. Aber das Wichtigste ist, dass sie ein Team von Leuten schafft, die weitermachen. Darauf konzentrieren wir uns jetzt.
Den meisten Kenianern ist nämlich bis heute nicht bewusst, dass sie das Land bewohnen, wo das Abenteuer Menschheit begonnen hat.